Fettnäpfchen. Morgens ein Tässchen Kaffee mit einem Löffel Butter. Der Hit in den USA. Darauf kam der amerikanische Unternehmer Dave Asprey. In Tibet hatte er beobachtet, wie die Menschen Butter aus Yakmilch in ihren Tee rühren. Für unseren Gaumen ungenießbar. Daraus entwickelte er die westliche Variante, den kugelsicheren Kaffee. Beliebt bei Ketariern, Paleo-Fans, Fitnessfreaks und Ernährungswissenschaftlern. Zucker muss draußen bleiben. Dafür darf ein dicker Löffel Butter von der grasgefütterten Bio-Kuh auch mit einem Löffelchen nativem Kokosöl in die Tasse. Schmeckt leicht süßlich und kokosnussig. Verpasst einem den morgendlichen Energietritt in den Allerwertesten und macht lange, lange satt. Vor dem Trinken sollte man sein neues Hallo Wach allerdings mit dem Pürierstab homogenisieren. Der Erfinder garantiert, ein Kaffee mit 2 Teelöffeln Butter in der Früh macht kein anderes Frühstück notwendig und man erlebt den Morgen seines Lebens. Butter. Ja, Butter. Fett. Morgens. Cholesterin. Im Amiland. Die sind wie immer ein wenig weiter als wir. Ein wichtiger Merksatz: Um in die Fettverbrennung zu kommen, müssen wir Fett essen. Ja, sowas aber auch. Das kann doch nicht sein. Oder vielleicht doch? In den letzten 40 Jahren haben die großen Ernährungsinstitutionen in den zivilisierten Ländern, besonders USA und Deutschland, Unfug erzählt. Leider. Folgenschweren Unfug. Hier ging es ja nicht um ein neues Paar Schuhe, sondern um Krankheit, Leid und Tod der Gesamtbevölkerung. In der Zeitschrift Time wird festgestellt, obwohl die Amerikaner seit 40 Jahren deutlich weniger Butter, Eier, Käse und rotes Fleisch verzehren, sind sie heute kränker als vor 40 Jahren. Herzkrankheiten sind noch immer der Hauptkiller. Typ-2-Diabetes hat um 166% zugenommen. Und das Übergewicht ist und bleibt eine böse, böse Epidemie. 1977 empfahlen die Dietary Goals for the United States den Amerikanern, weniger stark fetthaltiges rotes Fleisch, Eier und Milchprodukte zu sich zu nehmen und stattdessen mehr Obst, Gemüse und vor allem Kohlenhydrate zu essen. 1980 gab das USDA, das US Department of Agriculture, seine erste Diätvorschrift heraus, die empfahl, Cholesterin und Fett im Allgemeinen zu meiden, um das Herzinfarktrisiko zu minimieren. Das führte dazu, dass mehr und mehr Light-Produkte auf den amerikanischen Markt kamen. Light-Joghurt, Low-Fat-Mikrowellen-Abendessen, Halbfettmilch und trockene Kekse. Brot, Frühstückscerealien und Pasta bildeten die Basis der amerikanischen Ernährungspyramide. Und unserer auch. 3,5 Jahrzehnte später stellt man fest, dass dieses Ernährungsexperiment daneben ging. Jeder 10. Amerikaner leidet an Typ-2-Diabetes. Und die Time titelt: Iss Butter. Wer an Fett spart, nimmt zu. Die den Empfehlungen zugrunde liegende Studie zählte übrigens 2500 kranke Männer nach dem ersten Herzinfarkt oder Schlaganfall. Da hat man dann geguckt, ob sie den nächsten Infarkt später kriegen oder gar länger leben. Nö, die lebten genauso lange oder kurz weiter wie die Nicht-Fettsparer. Wir wissen heute, wer an Fett spart, nimmt zu. Heißt, das wissen wir eigentlich schon länger. Da gab's mal einen William Banting, der schon 1863 sein Büchlein Letter on Corpulence veröffentlichte. Das wurde immer wieder nachgedruckt, bis 2007. Darin finden Sie so nette Tipps wie reichlich Bewegung, wie zum Beispiel Rudern auf der Themse. Zum Frühstück nehme man 140 Gramm Rindfleisch, Hammel, Leber, Fisch, Speck oder Aufschnitt, sowie eine große Tasse ungesüßten Tee ohne Milch und einen kleinen Keks zu sich. Ist das nicht süß? der kleine Keks. Mittags 150 Gramm Fisch, Fleisch, Gemüse, eine Unze, also 28 Gramm getrocknetes Toastbrot, guten Appetit, Geflügelfleisch oder Wildbret, dazu 3 Gläser Rotwein, Sherry oder Madeira-Wein, heißt neudeutsch Low Carb, fast ketogene Diät, 1863 schriftlich festgelegt. Er fasst das Ganze zusammen mit den goldenen Worten: Ich kann nun mit gutem Gewissen sagen, dass die Menge der Nahrung am besten dem natürlichen Appetit überlassen bleibt und dass es nur die Qualität ist, die entscheidend für die Verringerung und die Heilung von Fettleibigkeit ist. Und Banting heilte sich von der Fettleibigkeit, von Gelenkschmerzen und so weiter, viel essend. Das war die erste kohlenhydratarme, proteinreiche Diät in der Geschichte der Medizin. Eine Diätform, die nach heftigsten Attacken der Ärzteschaft, zum Beispiel auch gegen den berühmten Atkins, erst Anfang des 20. Jahrhunderts als Grundlage für die ketogene Diät bei Anfallsleiden, Epilepsie, erfolgreich eingesetzt wurde. Einfach mal umdenken. Hunger ist der Sargnagel aller Diäten. Eine Low-Fat-Diät mit wenigen Kalorien kann nicht funktionieren. Die Zellen werden dabei nämlich insulinresistent. Die Folgen? Übergewicht, Diabetes, hohe Triglyceridwerte und niedrige HDL-Werte. Studien des US-Mediziners Eric Westman von der Duke University zeigen, dass das Ersetzen von Kohlenhydraten durch Fett einen bestehenden Diabetes rückgängig machen kann. Einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren aus Gemüse, Nüssen, Samen und Fisch wirken sich positiv auf die Linie aus, sprich die mediterrane Diät, und das, obwohl sie nicht fettarm ist. 40% der Kalorien stammen aus einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Während gesättigte Fettsäuren im schlimmsten Fall keinen Einfluss auf koronare Erkrankungen haben können, sind andere Fette sogar regelrecht gesundheitsfördernd. Es gibt Beweise, dass Omega-3-Fettsäuren aus Leinsamen und Lachs vor koronaren Herzkrankheiten schützen können. Eine Studie von 2012 zeigt, dass Fett in Milchprodukten besser schützt als Fett aus Fleisch. Und sie haben immer geglaubt, um schlank zu werden, müsse man hungern. Übrigens, Muskeln futtern Fett. 1 Kilogramm Muskeln verbraucht im Ruhezustand in 24 Stunden 100 Kalorien, macht im Jahr 36.500 Kilokalorien, 5 Kilogramm Fett weniger, nennt man Nachbrenneffekt, die Basis fürs Schlankwerden. Man verbrennt mit mehr Muskelmasse mehr Kalorien, auch nach dem Sport, ganz gemütlich auf der Couch. Auch ein Grund, warum sie Fett künftig überhaupt nicht mehr fürchten. 70% Fett als Energielieferant empfehlen Ketarier, die es wissen. 5% Kohlenhydrate. Da rollt es der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Fußnägel auf. Macht das Sinn? Ja, freilich. Der Körper muss lernen, wieder Fettverbrennungsenzyme zu bilden. Braucht er ja mit seinen täglich 55% und mehr Kohlenhydrate nicht. Und wieder merken, je insulinresistenter man ist, desto höher sollte der Fettanteil sein und umso niedriger der Kohlenhydratanteil, wenn man abnehmen möchte. Da gibt es am Anfang ein paar Verdauungsprobleme, weil man ja die Fettenzyme, die man für die Verdauung braucht, noch nicht hat. Da helfen leichter verdauliche MCT-Öle wie Kokos.